Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flight Deck, dem Podcast der Motorflugschule. Ich bin der Max und wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich die PPL, die Privatpilotenlizenz. Viele Themen, über die wir sprechen wollen. Wie funktioniert das? Wie funktioniert die Ausbildung? Was darf ich mit einem PPL? Was darf ich im Zweifel nicht? Wir haben später auch einen Gast geladen, den Aaron. Aaron ist prinzipiell Interessent, möchte einen Flugschein machen, hat ein paar Fragen mitgebracht. Jetzt von Anfang an mit an Bord Alex und Roland. Die wichtigste Frage vorweg. Jungs, wie geht's euch?
Ja, wie immer gut. Wir freuen uns auf das, was vor uns liegt.
Ja, danke. Wir sind gespannt, was für Fragen du zu uns oder an uns hast.
Sehr schön. Der Podcast eignet sich, glaube ich, für alle, die sich so ein bisschen für die Fliegerei interessieren, die mit dem Gedanken spielen, eine Ausbildung zu machen. Wir haben, wie gesagt, einige Fragen mitgebracht. PPL, Privatpilotenlizenz. Vielleicht kannst du, Roland, erstmal erzählen, was ich damit darf. Wie funktioniert das? Was habe ich für Rechte und was darf ich vielleicht nicht, wenn ich ein PPL habe?
Ja, das liegt ja schon im Namen. Wir haben also eine Privatpilotenlizenz, PPL als Abkürzung, das steht dort für. Man kann also nicht gewerblich fliegen, das heißt also, ich darf damit kein Geld verdienen. Es ist für mich einfach privat, wenn ich mit meinen Freunden gerne wohin fliegen möchte, zum Essen, auch Reisen, längerfristige Sachen an die Nordseeküste zum Beispiel, darf ich meine Freunde einladen und dann kann es auch schon losgehen.
Was darf ich denn für Flugzeuge fliegen, wenn ich so ein PPL habe?
Das ist generell gar nicht limitiert, tatsächlich. Ja, du darfst nur nicht gewerblich damit fliegen. Das ist der feine Unterschied. Da brauchst du dann eine Commercial Pilot License, eine CPL mindestens.
Das heißt, wenn ich ein PPL habe, dann darf ich erstmal prinzipiell kreuz und quer durch die Gegend fliegen mit allen möglichen Fluggeräten, die es so gibt. Wahrscheinlich fängt man dann natürlich erstmal mit einem kleineren Flugzeug an, kann das Ganze dann aber definitiv noch ausbauen.
Logisch, logisch. Idealerweise auf einem zweisitzigen Flugzeug, damit es etwas kostengünstiger wird. Geht natürlich auch auf einem viersitzigen, ist kein Problem. Da ist also der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es ist zu empfehlen, mit dem Kleinen anzufangen, logischerweise. Man darf zum Beispiel nicht gleich Turbine fliegen, weil da braucht man spezielle Berechtigung für eine High-Performance-Berechtigung, das heißt also für Hochleistungsflugzeuge. Das geht nicht, aber alles, was im Bereich Kolben ist, ist überhaupt kein Problem.
Eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist, was muss ich denn machen, um die Lizenz zu behalten? Kann die überhaupt auslaufen? Kann die verfallen? Oder ist das ein kleines bisschen anders geregelt? Was muss ich machen, damit ich immer current bin und mit meinem Flugschein durch die Gegend fliegen darf?
Also die Lizenz selber läuft, seit wir EASA FCL haben, also die EASA-Richtlinien der Europäischen Union, nicht mehr ab. Die ist unbegrenzt gültig, wohl aber die Berechtigung. Die haben zeitliche Auflagen. In der Regel für also eine Kolbenmaschine bis 2 Tonnen sind das zum Beispiel 2 Jahre. Das heißt, ich muss alle 2 Jahre diese Berechtigung erneuern. Das tue ich automatisch, indem ich 12 Stunden geflogen bin. Davon müssen allerdings 12 Stunden im letzten Jahr der Gültigkeit sein. Unterm Strich heißt das, ich brauche ein Jahr gar nicht fliegen und muss dann meine 12 Stunden im letzten Jahr dann absolvieren. Macht natürlich keinen Sinn. Ja, ich mache ja den Flugschein nicht, um sie mir über den Kamin zu hängen, sondern ich möchte ehrlich gern was damit anfangen. Also ist schon besser, wenn man immer am Fliegen auch dranbleibt, sozusagen. Und von den 12 Stunden muss mindestens 1 Stunde mit einem Fluglehrer, also Übungsflug muss dann quasi sein, wo der Lehrer dann feststellt, okay, ist alles in Ordnung, in der Regel werden da Notverfahren gemacht und dann gibt es die Scheinverlängerung. Es wird immer so in die Lizenz direkt mit Hand eingetragen.
Dann habe ich wieder 2 Jahre zum Fliegen gehen.
Genau, so ist es.
Schöne Sache. Alex, kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ist ja doch ein etwas größeres Thema, so ein Flugzeug fliegen zu dürfen, wie die Ausbildung funktioniert.
Ja, allgemein ist es erstmal in mehrere Abschnitte eingeteilt. Also wir haben natürlich die Theorie, die ein großer Part ist, die Praxis, in der man 45 Stunden lang fliegen muss. Und dann kommt noch was dazu, zum Beispiel das Funksprechzeugnis, was man ablegen muss. Also die 3 Fächer oder die 3 Abteile muss man dann über eine Prüfung bestehen. Und nochmal zur Theorie, das sind circa 100 Stunden, die man da quasi verbringen muss an dem Ganzen.
100 Theoriestunden, 45 Praxisstunden, BZF würde ich so mit 15 bis 20 Stunden einschätzen als Vorbereitung. 3 Prüfungen haben wir also letztendlich. Kannst du noch ein bisschen mehr zur praktischen Ausbildung erzählen? Was für Abschnitte ist die denn aufgebaut?
Ja, in dem ersten Teil geht es eben eher darum, mal das Ganze so kennenzulernen, was überhaupt an so einem Flugplatz passiert, was in dem Flugzeug überhaupt alles drin ist, wie man damit umgeht. Dann geht es so ein bisschen weiter, dass man eben ja, den Platz ein bisschen kennenlernt, wo man unterwegs ist, fliegt dort eben Platzrunden, also eine Runde quasi um den Flugplatz, startet und landet dort immer, übt es mit Fluglehrer, macht dann auch noch Notverfahren und alles Mögliche. Und der erste große Abschnitt ist dann zu Ende, wenn man den ersten Soloflug hat.
Das heißt, man fliegt schon in der Ausbildung alleine. Das ist für viele, die hierher kommen, immer relativ neu. Beziehungsweise einige wissen es nicht, dass sie schon als Flugschüler alleine in der Kiste drin sitzen. Finde ich persönlich, ist ja immer so für einen Fluglehrer und für den Flugschüler eigentlich so der spannendste Moment.
Ja, es ist sogar ein relativ großer Abschnitt, den man alleine bewältigen muss. Nach dem ganzen ersten Solo ist es dann auch so, dass man das Ganze halt über Land zu einem anderen Flugplatz übt. Und wenn der Fluglehrer davon ausgehen kann, dass nichts passiert, überprüft es noch ein zweiter Fluglehrer. Und danach geht es auch alleine über Land.
Spannende Geschichte. Das heißt logischerweise irgendwie ganz logisch aufgebaut, man lernt erstmal das Flugzeug fliegen, bis man es dann alleine beherrscht. Dann lernt man, wie man das Flugzeug von A nach B navigiert. Heute von Zeiten von GPS und Co. Relativ easy, wobei in der Navigationsphase geht es natürlich darum, das Ganze auch mit Kompass und Karte hinzubekommen. Die letzte Phase, wie ist die aufgebaut?
Ja, die letzte Phase ist so ein bisschen das Feststellen der Prüfungsreife. Da geht man dann nochmal auf spezielle Situationen, Schlechtwetter ein und dass man da eben immer das Flugzeug beherrscht. Und wenn man dann alles abgeschlossen hat, dann geht es eben zur praktischen Prüfung.
Roland, Blick an dich, haben wir was vergessen?
So, euren ersten Blick nicht. Alles drin gewesen.
Also Ausbildung ist ziemlich straightforward aufgebaut. Bevor ich es vergesse, Roland, du hast schon erzählt, man muss zwölf Stunden fliegen, um die Lizenz aufrechtzuerhalten. Und das sogar nur alle 2 Jahre letztendlich, plus den einstündigen Übungsflug mit Fluglehrer. Das ist ja jetzt für einen Außenstehenden schon mal relativ wenig. Also wenn ich mir überlege, dass ich nach meinem Führerschein irgendwie alle 2 Jahre mal 12 Stunden in einem Auto sitzen würde, erscheint mir das ja schon relativ wenig. Was würdet ihr denn unseren Zuhörern empfehlen, was eine Zahl ist, damit man sagen kann, okay, derjenige ist gut im Training. Was sind Flugstundenzahlen, die ihr empfehlen würdet? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Ja, das ist schwierig, pauschal zu sagen. Es gibt natürlich auch da Talente und weniger Talentierte. Die brauchen ein bisschen mehr Übung, so wie bei jeder anderen Sache auch. Man muss halt für sich selber festlegen, was möchte ich damit gerne erreichen mit meiner PPL. Und mit was für einem Umfeld möchte ich das gerne bewegen? Wenn ich es professionell machen möchte, also ein bisschen besser sein möchte, dann brauche ich entsprechend mehr Training, logischerweise. Und wir empfehlen also mindestens einmal im Monat sich zu betätigen. Das ist schon sinnvoll. Also ja, nicht zu fliegen kann auch mal sein. Es ist nicht tragisch. Dann holen wir das Training eben wieder nach. Es ist wie Dreiradfahren. Man verlernt es nicht. Es kommt dann relativ schnell wieder. Aber wie gesagt, man macht ja nicht die Lizenz, um sich über den Kamin zu hängen.
Ja, ich persönlich sage auch immer, man muss seine Grenzen kennen in der ganzen Geschichte einfach. Wenn man einfach länger nicht geflogen ist, Fluglehrer mitnehmen, egal wo ihr seid, schnappt euch einen Fluglehrer und fliegt ein paar Platzrunden, geht Notverfahren durch. Das Ganze geht schnell. Und wie du sagst, ich glaube auch, man kommt einfach relativ schnell wieder rein. Aber ich bin persönlich ganz bei dir, doppelt so viel, also einmal im Monat, wenn er dann 24 Stunden in 24 Monaten letztendlich, das ist schon eine solide Zahl. Ja. Alex, was hast du?
Ja, ich hätte es jetzt ungefähr so auch beschrieben. Es ist immer ein bisschen sportlich, wenn man dann mit der Mindeststundenzahl gerade so hinkommt. Da merkt man dann eben schon, dass einfach das ganze Fliegerische einfach fehlt und dass man dann noch wieder ein bisschen was aufholen muss, wenn man mit Fluglehrer unterwegs ist. Also.
Das ist ja auch der Sinn dann für den Flug mit dem Fluglehrer, dass der das bewertet und dann Lücken wieder schließen kann. Und es kommt auch vor, dass die Lehrer dann sagen, nee, das reicht nicht, dann muss halt nachgeschult werden. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, wenn die Lizenz abgelaufen ist, ist auch nicht tragisch. Das heißt also, wenn wir jetzt diese 12 Stunden nicht schaffen in diesen 12 Monaten, in den letzten 12 Monaten der Gültigkeit, ist das nicht tragisch. Dann wird von der ATO bewertet das Ganze. Man geht also fliegen mit dem Schüler, man bewertet das Training, was erforderlich ist. Vielleicht ist auch gar kein Training erforderlich. Da müssen wir quasi das bestätigen per Zertifikat und dann muss ein Prüfer bestimmt werden. Da gibt es eine praktische Prüfung, nicht im gesamten PPL-Umfang, sondern eben nur für diese Klasse. Entsprechend dauert dann 1 Stunde.
Dann ja, wird auch, das Ganze auch, neu auch guter Punkt. Ja. Das heißt, wenn das mal wirklich abgelaufen sein sollte, die Klassenberechtigung, Lizenz kann ja nicht ablaufen, haben wir gehört, dann ist der Flugschein nicht futsch sozusagen, sondern man macht einfach Training, bis es wieder klappt, zeigt das dann nochmal einem Prüfer und dann geht es wieder los sozusagen.
So ist es. Dabei wichtig zu beachten, die Klassenberechtigung für die einmotorigen Kolbenflugzeuge kann auch beliebig viele Jahre ablaufen. Das kann also 5, 6, 10, das ist da überhaupt nicht wichtig. Die Flugschule stellt dann den Trainingsaufwand fest und es wird dann mit einer Prüfung abgeschlossen. Anders ist es beim Instrumentenflug. Da ist nach 7 Jahren die Berechtigung komplett zu wiederholen, also die Ausbildung für die Berechtigung.
Cool. Ich glaube, da haben wir schon mal einen ganz guten Überblick gegeben, was so ein PPL überhaupt ist, was man damit machen darf. Und auch, wie die Ausbildung so prinzipiell aufgebaut ist. Ich glaube, Aaron hat später auch noch ein paar Fragen. Bevor wir ihn jetzt gleich dazu holen, für die Leute, die uns jetzt da draußen zuhören, hättet ihr noch ein paar Tipps, worauf man achten sollte, wenn man mit dem Flugschein anfangen möchte, wenn man sich jetzt gerade sozusagen in der Phase befindet, in der man sich einen Flugschule aussucht. Ich persönlich sage immer, es ist ganz wichtig, dass man sich bei der ganzen Geschichte einfach wohlfühlt. Heißt, es ist sehr wichtig, dass man sich sicher ist, einen guten Partner für die ganze Geschichte gefunden zu haben. Deshalb sage ich persönlich auch, einfach mal verschiedene Flugschulen anschauen, vorbeigehen und sich da wirklich ausgiebig beraten lassen, sich die Unterschiede anschauen. Für den einen oder anderen ist es vielleicht auch passender, in einen Verein zu gehen. Dann gibt es wiederum Leute, die brauchen im Prinzip die Flugschule, um da zielgerecht ausgebildet zu werden, kann ganz viele verschiedene Gründe haben. Für mich der wichtigste Punkt ist aber definitiv der Wohlfühlfaktor.
Ja, jetzt hast du dir da die Frage selbst beantwortet.
Na, es gibt ja noch mehr Punkte, nehme ich an, oder?
Ja, da gibt es ganz viele, aber der Wohlfühlfaktor ist mit Sicherheit einer der wichtigsten. Denn wir geben ja, oder der Kunde möchte ja sehr viel Geld ausgeben. Und da soll er sich auch wohlfühlen. Also es wäre völlig falsch, wenn er in die Flugschule kommt und muss sich ärgern, weil diverse Unzulänglichkeiten, kein Lehrer da oder Lehrer unpünktlich oder Papiere sind nicht vollständig. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo Kunden nochmal unzufrieden sein können und das soll eben nicht sein.
Ja, ich denke, oftmals ist es auch so, gerade wie du sagst, mit der Verfügbarkeit von Fluglehrern zum Beispiel oder auch Flugzeugen. In Vereinen hat man es eben so, dass man viel am Wochenende macht, dass da oftmals sehr, sehr viele Leute auf einmal kommen. In kommerziellen Flugschulen geht es natürlich auch unter der Woche und da ist man relativ unabhängig von der Zeit her.
Ja, man sollte ruhig mal prüfen, ob die Schule nicht vielleicht sogar festangestellte Lehrer hat. Denn wenn man nur auf Freelance-Basis arbeitet, also freiberuflich, dann darf der Lehrer selber entscheiden, wann er kommt und geht. Das hat schon einen Vorteil, wenn auch die Schule festangestellte Lehrer hat.
Das heißt, entweder Freelancer, Festangestellte oder natürlich auch ehrenamtlich. Ich persönlich hatte ganz früher, als ich noch viel Zeit hatte für die Geschichte im Verein angefangen zu fliegen, da waren die Fluglehrer alle ehrenamtlich da. Und wir haben uns als Segelflugschüler darum bemüht, jetzt die Fluglehrer fürs Wochenende zu organisieren. Das kenne ich aus kommerziellen Flugschulen so prinzipiell erstmal nicht, aber auch da gibt es natürlich große Unterschiede.
Ja, das stimmt. Wobei bei kommerziellen Flugschulen muss man natürlich sagen, man hat eine Gewinnerzielungsabsicht mit der Flugschule, als Institution. Das heißt also, warum soll man die Lehrer nicht ordentlich bezahlen für das, was sie da tun? Ja, das ist wichtig.
Ja, und bei Bezahlen sind wir eigentlich auch bei einem relativ wichtigen Punkt, weil man muss sich natürlich auch im Klaren sein, bei einer kommerziellen Flugschule hat man so keine Fixkosten, die man beim Verein immer hat und wenn man die ganze Ausbildung über einen längeren Zeitraum dann macht, dann bezahlt man jedes Jahr den Mitgliedsbeitrag, wird vielleicht von Flugzeugen her ein bisschen günstiger, aber insgesamt kann das durchaus schon so teuer werden.
Da gibt natürlich auch noch Arbeitsstunden im Verein, Baustunden, wie das in manchen Vereinen genannt wird. Heißt, man muss sich im Verein einbringen, das mag für den einen sehr schön sein, für den anderen der mag das vielleicht auch machen, aber hat vielleicht einfach schlichtweg die Zeit da nicht für. Das heißt, jeder, der einen Flugschein machen möchte, muss schauen, ob die jeweilige Flugschule, egal ob Verein oder jetzt wirklich kommerzielle Flugschule, das bringen kann, was ihn sozusagen an sein gesetztes Ziel führt.
Das ist korrekt. Was die Kosten angeht, ich meine, wir haben ja auch in der Mehrwertsteuer einen Unterschied. Deswegen sind die Vereine auch ein bisschen günstiger. Wir haben da 7%, wir als kommerzielle Schule haben 19%. Also wir haben hier schon 12% weniger Kosten. Ja, das ist ein Punkt. Aber wie gesagt, wie du sagst, wenn das nur am Wochenende stattfindet und die Leute eigentlich schnell fertig werden wollen, dann ist die Wahl der kommerziellen Flugschule das Richtige.
Was natürlich auch noch ein Punkt ist, ich habe oft Leute in Beratungsgesprächen sitzen, die sich dann natürlich auch, was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, über die Kosten von so einem Flugschein informieren wollen. Dazu später nochmal mehr. Wichtig ist aber, dass man sich definitiv anschaut, was ist in Angeboten enthalten. Oft sitzen Leute bei mir, die sagen, dass die Ausbildung ungefähr 10.000 Euro kosten würde. Das ist das, was sie im Internet gesehen haben. Das mag vielleicht auf den einen oder anderen Verein zutreffen. Ich persönlich kenne keine kommerzielle Flugschule, die dieses Angebot tatsächlich so noch umsetzen kann. Das war vielleicht mal vor einigen Jahren. Jedenfalls ist es in jedem Fall wichtig, dass man sich aufbröseln lässt, was in diesen Angeboten enthalten ist und was gegebenenfalls noch hinzukommt. Oftmals fehlen dann Landegebühren.
Ja, genau, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Landegebühren, da ist natürlich auch immer die Frage dabei, was kostet das im Endeffekt? Können wir natürlich auch schlecht abschätzen, weil es so viele verschiedene Typen von Flugschülern gibt. Die einen brauchen eben mal ein paar mehr Landungen als die anderen. Und dann gibt es natürlich auch noch irgendwelche Kosten für Prüfungen und Sonstiges, was durchaus sich mal ändern kann.
Ja, auch da genau empfehle ich immer genau nachzufragen. Es gibt Pauschalangebote, aber da ist meistens nicht genau der Faktor Landung und Prüfungen sind nicht enthalten.
Ist ja schlichtweg, wie du sagst, Alex, auch einfach schwierig vorherzusagen.
Ah ja, natürlich. Wie soll man das machen? Ja.
Das ist natürlich, ich unterstelle einfach mal jeder Flugschule, die es hier in Deutschland gibt, dass sie bestrebt sind, den Flugschüler mit den Minimum erforderlichen Stunden, heißt die 45 Stunden, an sein Ziel zu bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der das Ganze irgendwie plant, mit 60 Stunden umzusetzen. Nichtsdestotrotz kann man es vorher einfach nicht sagen.
Naja, die Flugschulen versuchen natürlich auch ein attraktives Angebot zu bieten und dann werden natürlich erstmal nur die Mindeststunden genommen und eben so Sachen dann oftmals weggelassen.
Man kann durchaus nach der durchschnittlichen Ausbildungsdauer fragen, die Schule. Warum nicht? Ja, wie lange dauert es bei Ihnen im Schnitt?
Ja,
das ist. Und es gibt so eine goldene Regel, ich weiß, die hören die Leute nicht gern. Ja, der Alex hier lacht schon. Das ist das Lebensalter plus 20. Das wären also bei einem 25-Jährigen, wären das 45 Stunden. Das wäre okay. Dann sind wir im Rahmen des Gesetzlichen. Aber alles, was darüber hinaus ist, wird dann meistens etwas länger dauern. Aber wie gesagt, das ist nur eine goldene Regel.
Kann man natürlich nicht pauschalisieren.
Nein, natürlich nicht.
Kommt natürlich auch sehr stark auf die Erfahrungen einfach an, die man schon vorher gemacht hat. Wenn man schon oft irgendwo mitgeflogen ist oder auch irgend sowas Technisches vielleicht in der Hinsicht gemacht hat, dann kennt man sich dadurch natürlich ein bisschen besser aus.
Absolut. Ein Flugschüler von uns hat jetzt auch PPL gemacht, war auch einfach schon sehr affin mit Flugsimulation, war auch schon etwas älter. Der hat das, glaube ich, auch in Rekordzeit geschafft.
Wen meinst du?
Den Jerome.
Ah, stimmt.
Ja. Der Jerome, der war schon sowohl theoretisch als auch praktisch einfach schon sehr, sehr gebildet in dem Thema und hat das Ganze sehr zügig durchgezogen, was jetzt die Zeit, was aber auch die Flugstunden betrifft letztendlich. Gut, ich glaube, da haben wir unseren Zuhörern ein paar spannende Tipps gegeben, worauf sie achten sollten. Wenn ihr persönlich noch Erfahrungen habt, die ihr mit uns teilen wollt, was wir vielleicht da noch hätten mit einfließen können, schreibt uns auf Instagram oder Facebook, natürlich auch per E-Mail. Jetzt heute hier der Aaron. Herzlich willkommen, Aaron. Aaron ist potenzieller PPL-Interessent, war schon häufiger am Flugplatz, ist schon oft mitgeflogen und heute hier mit ein paar Fragen zur Flugausbildung. Grüß dich, Aaron.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Geht's dir gut?
Mir geht's sehr gut. Wie geht's euch?
Bestens.
Wunderbar. Ich habe euch hier schon mit großer Neugier zugehört in den letzten Minuten. Ihr habt relativ viele Themen angerissen, sicherlich die Themen, die jetzt für den angehenden Flugschüler, den potenziellen Flugschüler von Relevanz sind. Trotzdem vielleicht von mir noch mal ein paar spezifischere Fragen, wenn ich darf, zu dem Thema PPL. Ihr hattet ja eben gerade schon etwas ausführlicher auch über das Thema Kosten gesprochen gehabt und jetzt aus meiner Brille des Laien und des angehenden Flugschülers ist das sicherlich, und ich glaube, das ist von den meisten Leuten das große Thema, das überwiegt. Wenn wir mal genau drauf eingehen. Ihr hattet jetzt zwar gesagt, es hängt stark von der Dauer ab, da gibt es variable Kosten, Landegebühren etc. Wie werden denn die Kosten genau aufgeteilt? Ich muss mir das so vorstellen, wahrscheinlich in der allgemeinen Luftfahrt. Es gibt ein Flugzeug, es gibt einen Fluglehrer, es gibt Sprit, was der Flieger tanken muss, es gibt die Landegebühren. Vielleicht könnt ihr nochmal wirklich genauer darauf eingehen, wenn wir jetzt hier vom Durchschnitt sprechen. Roland, du hattest das vorhin kurz erwähnt gehabt. Was ist denn so ein durchschnittlicher Kostenpunkt, den man jetzt mit kalkulieren muss als angehender Flugschüler, um erfolgreich da durchzukommen?
Du meinst jetzt also als komplett, was du im Endeffekt bezahlen musst, wenn alles
so drin
ist.
Den theoretischen Teil, nicht nur den praktischen Teil. Wie sieht das genau aus?
Das unterscheidet sich natürlich ein bisschen von den Flugschulen. Ich kann es jetzt von uns aus sagen. Wir machen die Theorie aber Fernlehrgänge. Das wären einmalig etwa 1.000 Euro, die da fällig sind für die Theorie. Da sind dann die 100 Stunden drin, das Lehrmaterial ist drin. Und die Landungen kann man ungefähr sagen. Naja, das, wie gesagt, richtet sich ein bisschen nach Talent. So mit 1.500 bis 1.800 Euro, dann haben wir die Prüfungsgebühren bei der Behörde. Die sind allerdings nicht ganz so teuer. Da haben wir alles in allem etwa 500 Euro. Dann der Fluglehrer liegt bei uns mit 49 Euro. Schickt er zu Buche und dann das Flugzeug entsprechend deiner Wahl.
49 Euro die Stunde oder
so? So sieht es aus, ja. Ist relativ wenig für einen Fluglehrer. Ne? Mhm. Wir wissen ja, dass das eigentlich ein sehr, sehr verantwortungsvoller Job ist. Wenn man das jetzt mit anderen Berufssparten vergleicht, finde ich, ist die Bezahlung des Fluglehrers eigentlich sehr schlecht. Aber wir bleiben auf dem Niveau, weil im Gegenzug natürlich das Flugzeug sehr, schon sehr teuer ist. Das heißt, es muss ja auch irgendwo im gewissen Rahmen bleiben. Wenn wir sagen, wir machen jetzt für eine PPL 20.000, dann ist das natürlich viel weniger die Leute attraktiv. Ja. Mhm. Und es gibt Lehrer, die das ja aus Überzeugung machen und denen ist dann die Entlohnung mehr als genug, das ist dann okay. Ja, da können wir also auf dem Niveau bleiben. Wir wollen uns auch als Flugschule da nicht bereichern und jetzt den Preis nach oben treiben, nur um damit wir mehr in der Tasche haben. Das macht keinen Sinn. Wir wollen ja die Leute in die Luft bringen, sollen Spaß haben und im Wesentlichen geht es darum.
Verstanden. Du hast eben über Flugzeuge gesprochen. Max, vielleicht eine kurze Frage an dich zum Thema Flugzeuge. Jede Flugschule hat wahrscheinlich verschiedene Flugzeugmuster, verschiedene Flugzeuge, die sie dann den Flugschülern anbieten, auf denen sie ihre Ausbildung dann machen können. Vielleicht zwei Fragen dazu. Ich würde anfangen mit der Frage, macht es Sinn, auf mehreren verschiedenen Fliegern eine Ausbildung zu machen oder sollte man da bei einem wirklich einem Flugzeugmodell, einem Flugzeugmuster bleiben
während also, seiner Ausbildung? Ja, absolut. Kann ich verstehen, die Frage, werde ich auch oft gefragt. Ich persönlich würde absolut empfehlen, bei einem Flugzeug zu bleiben. Man kann in der Anfangsphase so ein bisschen zwischen den Flugzeugen hin und her switchen, sich einfach mal reinsetzen, auch mal eine Platzrunde drehen oder einen Schnupperflug auf den Flugzeugen machen. Ich würde dann aber wirklich dringend empfehlen, auf einem Flugzeug zu bleiben. Das hat verschiedene Gründe, wenn man sich mal so ein bisschen an die Zeit zurückerinnert, wo man vielleicht schon einen Führerschein gemacht hat, wo man mit einem Auto im Prinzip anfangs in den ersten Stunden einfach schon überfordert war. Dann hat man sich so Step by Step an das Auto gewöhnt. Man wusste, das so von der Größe her einzuschätzen. Man hatte die ganzen Schalter verstanden. Und so kann man sich das in etwa auch beim Flugzeug vorstellen. Nur, dass es natürlich in gewisser Weise einfach nochmal ein bisschen komplexer ist. Würde man da jetzt switchen in der Ausbildung, dann halte ich das persönlich für keine gute Idee. Was man natürlich machen kann, ist, man kann mal zwischendrin einfach mal ein Flugzeug ausprobieren. Das heißt, Beispiel, Flugschüler macht seinen Flugschein auf der Cirrus, sagt aber, er möchte zwischendrin mal irgendwie die Cessna ausprobieren oder umgekehrt, dann ist das natürlich überhaupt kein Problem. Auch wenn man in der Ausbildung schon mal jemanden mitnehmen möchte, einfach mal für einen kleinen Flug um den Block durch die Skyline, dann ist das überhaupt kein Problem, von einem Zweisitzer einfach mal für eine Stunde auf einen Viersitzer zu gehen, einfach mal zu gucken, was habe ich denn hinterher für Möglichkeiten und was ist denn im Zweifel das Flugzeug, worauf ich das hinterher machen möchte.
Perfekt. Du hast jetzt kurz von der Skyline gesprochen. Jetzt müsste, spätestens jetzt müsste eben klar sein, dass wir im wunderschönen Frankfurt hier sitzen, beziehungsweise genau. Nägelsbach. Alex, dann nochmal die zweite Frage, die ergänzende Frage zu dem Thema an dich. Der Max hat jetzt hier von einer Cessna gesprochen. Soweit kenne ich mich auch noch aus. Er hatte aber auch von einer Cirrus gesprochen. Welche Flugzeuge habt ihr jetzt spezifisch hier? Du bist auch Fluglehrer und welche Flugzeuge empfiehlst du für welchen Typen von Flugschüler?
Ja, es stimmt, wir haben einige Flugzeuge, die für die Grundschulung genutzt werden. Es fängt natürlich bei der 152er Cessna an, also ein Zweisitzer, Hochdecker, kennen viele wahrscheinlich von der 172er, das ist die große Version davon als Viersitzer. Es ist immer die Frage, was man damit machen möchte danach, nach der Ausbildung, wenn man sagt, man will jetzt unbedingt mit der Familie irgendwie groß irgendwo hinfliegen, dann macht es natürlich schon auch mal Sinn, mit einem Viersitzer das Ganze zu fliegen. Wenn man sagt, das ist erstmal so ein bisschen sein das Freizeitding, wo man alleine oder mit Freundinnen vielleicht unterwegs ist, dann kann man natürlich das Ganze auch auf einen Zweisitzer machen. Wir haben neben den Cessnas auch noch Aquila und eben die Cirrus da im Angebot. Und ja, das auch, da ist auch wieder so ein bisschen was anderes dabei. Kostet natürlich viel mehr, wenn man dann mit der Cirrus fliegt. Aber man ist eben in einem ganz modernen Cockpit drin, man hat nur noch Displays drin und bei den älteren Cessnas ist es eben so.
Displays anstatt
Rundinstrumente.
Analogen,
also,
okay.
Wir haben in den Cessnas mechanische Instrumente drin, wie man es eben kennt aus irgendwelchen Filmen. Und bei der Aquila und bei der Cirrus sind eben nur noch Displays und ja, das ist einfach ein ganz anderes Angebot da dran, ganz andere Darstellung. Und das kann man sich einfach mal anschauen. Am besten ist es immer, einfach mal eine Runde mit zu fliegen, wie der Max schon gesagt hat. Und einfach gucken, welcher Typ man ist, weil oftmals und überschätzen die Leute das Ganze auch ein bisschen.
Wenn ich dann nochmal ganz kurz reinsneake, Roland hatte vorhin ja auch erzählt, dass einem mit einem PPL einfach viele Türen offen stehen. Er hat auch gesagt, man kann dann hinterher Turboprops fliegen, gehören aber natürlich noch ein paar Voraussetzungen dazu. Was ganz wichtig ist, man kann relativ einfach nach der Ausbildung auch lernen, neue Flugzeuge zu fliegen. Heißt, wenn man jetzt beispielsweise einen Flugschein auf der Cessna macht, ist es kein riesengroßer Aufwand, auf eine größere Cessna zu gehen oder sich dann beispielsweise auf eine Piper oder eine Cirrus umschulen zu lassen. Das ist bei Hubschraubern ein bisschen anders, hatten wir auch schon in unserem anderen Podcast besprochen. Bei Flugzeugen hat man wirklich eine Klassenberechtigung, heißt, man darf erstmal alle Flugzeuge bis 2 Tonnen mit einem Motor fliegen. Und das ist schon eine ganze Menge von, sind ganz viele Flugzeuge. Und das ist auch, glaube ich, nochmal ein Punkt, den wir hier auf jeden Fall erwähnen sollten. Im Zweifel simpel anfangen mit dem Flugschein, mit dem Flugzeug und von dort dann einfach ausbauen.
Max, du hattest es eben erwähnt. Für mich ein ganz relevantes Thema, weil es jetzt ansteht. Unser erster Schnupperflug gemeinsam haben wir jetzt geplant für nächste Woche. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Wie ist das? Und das ist jetzt vielleicht nochmal für die Zuhörer sehr interessant. Kann ich mich da einfach mit dir ins Cockpit setzen? Können wir einfach losfliegen? Kann ich direkt danach anfangen mit der Ausbildung? Oder gibt es da jetzt noch irgendwelche administrativen Themen, die wir vorher klären müssen?
Ja, schöne Frage. Der Termin ist gescheduled. Wir haben deine Zuverlässigkeitsüberprüfung ja schon beantragt. Die liegt vor. Somit darfst du auf dem linken Sitzplatz nehmen für den Schnupperflug. Ansonsten würde das
so... Was heißt das? Wenn ich dich unterbreche. Auf dem linken anstatt auf dem rechten Sitz mitfliegen zu dürfen?
Ja, genau. Ja, links sitzt der Pilot oder dann in dem Fall jetzt erstmal der Flugschüler. Flugzeuge werden prinzipiell von links geflogen. Aber Hubschraubern ist das auch nochmal andersrum. Der Pilot sitzt in einem Flugzeug links und somit auch dann der Flugschüler im Laufe seiner Ausbildung. Schnupperflug, wichtiger Punkt, setzen wir persönlich auch immer ganz am Anfang der Ausbildung. Das heißt, man soll einfach mal fliegen gehen, schauen, bin ich mir denn in der Sache sicher, dass ich das überhaupt möchte? Macht mir das tatsächlich Spaß? Ist das so, wie ich es mir vorgestellt habe? In der Regel ist es natürlich so. Also es ist natürlich eine große Freude, ein Flugzeug selbst zu steuern. Und ja, du wirst links sitzen. Schnupperflug läuft prinzipiell so ab, dass wir erstmal ein kleines bisschen Theorie machen. Wir besprechen, was wir vorhaben, besprechen die Strecke so ein bisschen. Wir reden darüber, was du darfst, was du nicht darfst. Wir reden über Kommandos, sei es I have control, das bedeutet, dass du jetzt alles loslässt, was die Steuerorgane vom Flugzeug betrifft. Und ja, dann gehen wir eine Runde fliegen und sobald wir hier den Egelsbacher Luftraum so ein kleines bisschen verlassen haben, wirst du das Flugzeug anfangen zu steuern. Machst deine ersten Flugübungen, links, rechts, hoch, runter, ganz klassisch und wirst mal anfangen, ein Gefühl dafür zu bekommen. In der Regel klappt das nach 5 Minuten schon sehr, sehr gut und der Fluglehrer lehnt sich ein kleines bisschen zurück.
Vielleicht kann Roland noch mal ganz kurz auf dieses ZIP-Thema eingehen und das Administrative, was damit zusammenhängt vor so einer Flugausbildung oder PPL-Ausbildung.
Ja, das ist ein wichtiges Thema mit der ZIP. Das ist die Zuverlässigkeitsüberprüfung, die gemacht wird im so Art Background-Check. Wenn verschiedene Crime-Records von dir eben abgefragt. Das ist leider so. Durchführen tut das hier die Polizeidienststelle in Frankfurt. Das muss unbedingt vor dem Discovery Flight oder Schnupperflug erfolgt sein. Das heißt, der Zettel muss tatsächlich da sein. Also die Unbedenklichkeit zu deiner Person muss da sein, wenn du auf dem linken Sitz sitzen möchtest. Das ist aber ein Jahr jetzt so. Vor einem Jahr noch ging das auch ohne. Da reichte die Beantragung der ZIP. Aber das hat der Bundestag am Anfang der Corona-Zeit, unser lieber Herr Innenminister, hat das im Eilverfahren durchgedrückt, dass das jetzt nur noch geht, wenn die ZIP tatsächlich vorliegt. Das heißt, wenn jemand sich für einen Flugschein interessiert, dann ist es ganz wichtig, dass er rechtzeitig auf uns zukommt oder auf die Flugschule im Allgemeinen zugeht und nach der ZIP, nach dem Antrag fragt.
Wie lange dauert so ein Antrag in der Regel?
Also in der Regel, das kann bis zu 3 Monaten tatsächlich dauern. Allerdings aufgrund der Brisanz und dass das eben vorher sein muss mittlerweile, hat man hier ein anderes Arbeitstempo an den Tag gelegt. Ja, also es dauert in der Regel jetzt 2 bis 3 Wochen. Ja, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes kommt, das heißt, wenn jetzt jemand eine zweite Staatsbürgerschaft hat, ein Schweizer zum Beispiel, dann muss auch von dort der allgemeine Crime-Record erstmal beantragt werden. Der muss mit eingereicht werden. Das ist entscheidend, sonst wird der Antrag nicht bearbeitet oder eben zurückgewiesen.
Verstanden. Wir haben jetzt auch bei mir den spezifischen Fall, ich bin schon zu 100% davon überzeugt, dass ich die PPL hier bei euch machen werde, beziehungsweise überhaupt machen werde. Jetzt hast du, Max, zum Beispiel mir noch gesagt, ich muss mich um mein Medical kümmern. Vielleicht kannst du nochmal auf das Medical spezifisch eingehen und vielleicht auch andere administrative Themen im Vorfeld von der PPL.
Ja, Medical ist auch auf jeden Fall ein Punkt. Erster Punkt sollte definitiv der Schnupperflug sein. Jetzt sagst du, du möchtest dann definitiv die PPL machen. Viele finden das durch den Schnupperflug dann erst final raus. Medical ist dann definitiv etwas, was als erstes anstehen sollte. Da gibt es verschiedene Ärzte, sind in der Regel Allgemeinmediziner mit einer Zusatzqualifikation, Fliegerarzt. Wir haben uns auch schon überlegt, dazu nochmal jemanden einzuladen in Zukunft, nämlich den Benny Schaum. Der wird dann noch ein bisschen was darüber erzählen, was geht, was geht nicht, was gibt es für Möglichkeiten, was wird bei einem Medical getestet, wie halte ich mich denn auch fit, dass ich möglichst lange fliegen kann. Es gibt ja prinzipiell auch keine Altersbegrenzung, das heißt, man darf auch sehr, sehr lange fliegen. Piloten, die 80 Jahre alt sind, sind keine Seltenheit. Die halten sich aber natürlich auch fit. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall nochmal genauer drauf eingehen. Medical steht für dich auf jeden Fall jetzt dann an, besteht für dich, so wie kann ich dir schon verraten, aus zwei Teilen. Das ist einmal eine augenärztliche Untersuchung und dann die Untersuchung beim Fliegerarzt selbst. Je nachdem, wie alt du bist, wirst du das dann in verschiedenen Zyklen wiederholen müssen und der Flugarzt wird dir dann immer wieder bescheinigen, dass du fit bist. Es gibt viele Fliegerärzte. Wer sich da informieren möchte, kann gerne bei uns nachfragen. Wir finden eigentlich immer einen in der Nähe des Wohnorts.
Wichtige Frage, Alex oder Roland? Wir haben aktuell Corona, Roland, du hast es eben kurz erwähnt. Ausmaß noch nie in der Form da gewesen. Wahrscheinlich auch für euch eine Umstellung. Wie ist das denn jetzt für Flugschüler, potenzielle Flugschüler, die sagen, ich möchte einen Flugschein machen, mir ist das Thema aber A, mit jemandem unter einer Kanzel im Cockpit zu sitzen für eine Stunde oder mehr, also für eine Flugstunde, zu heikel. Und B, wie geht ihr mit dem Thema Theorie um? Der Präsenzunterricht vor Ort, wie bringt ihr eure Schüler trotzdem in Zeiten von Corona zu dem Punkt, dass ihr sagt, das theoretische Verständnis ist trotzdem dadurch nicht geschwächt?
Gut, die Theorie kann man natürlich auch über Fernkurse, wie gesagt, haben wir den Fernkurs und über Videomeetings machen. Das heißt also, die Präsenz ist gar nicht erforderlich. Es geht ja darum, im Fernlehrgang, wo mindestens 10% mit einem Lehrer abgehalten werden müssen, die kann man auch online machen. Also da sind wir ganz modern unterwegs, gar kein Problem. Was die Praxis angeht, ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Wir haben ja die Enge naturgemäß im Cockpit da. Die Gesetzeslage sagt allerdings, dass man mit einem zusätzlichen außerhalb vom Haushalt lebender Person ja zusammen sein darf. Und von daher ist das also gesetzlich erstmal in Ordnung. Was gesellschaftlich vielleicht bedenkenswert ist, dass man in der Freizeit jetzt sich unbedingt in Gefahr begeben muss. Das muss jedem selber bewusst sein, da muss er drüber nachdenken. Wir können bei uns hier die Tests anbieten. Wir fliegen natürlich mit Maske, gar keine Frage. Das ist das Minimum, was wir hier an den Tag legen. Und wir testen die Leute, die Lehrer sind regelmäßig getestet. Wir haben hier eine eigene Station eingerichtet, ein Zimmer, wo wir Tests machen. Und wir versuchen so, also maximale Sicherheit einfach stichweg zu geben. Letztendlich ist es die Entscheidung eines jeden selber.
Das ist natürlich in der aktuellen Zeit eins der größeren Themen. Alex, jetzt für mich nochmal als angehenden Flugschüler. Das Wort Schüler in Flugschüler spielt eine Rolle. Für jeden Schüler spielt auch für manche mehr, für manche weniger. Das Thema Durchfallquoten, Durchfallen, Schwierigkeit der verschiedenen Prüfungen. Du hattest vorhin kurz erwähnt, man muss ein Flugfunkzeugnis ablegen. Das ist eine Prüfung. Man hat einen theoretischen Teil, wie ich es verstanden habe, auf dem man separat geprüft wird. Da gibt es anscheinend Module. Und dann gibt es natürlich nochmal den praktischen Teil. Könntest du für uns, für mich, nochmal kurz auf dieses Thema vielleicht eingehen?
Natürlich kann ich das. Also wir können das mal aufteilen in erstmal diese Theorieprüfung. Theorieprüfung, zu der bist du erst zugelassen, wenn du alle Fächer bei uns gelernt hast. Wenn du eine Zwischenprüfung oder eine Abschlussprüfung im Prinzip bei uns in der Flugschule gemacht hast, erst wenn du die richtig bestanden hast, dann lassen wir dich überhaupt zu. Und deswegen ist die Durchfallquote bei der Theorieprüfung sehr, sehr gering. Also es kann sein, dass man mal ein Fach nicht besteht oder sowas, weil man gerade einen schlechten Tag hat. Aber selbst dann kann man es ja auch wiederholen. Bei der Praxisprüfung ist es im Prinzip ähnlich, weil mindestens zwei Fluglehrer davon überzeugt sind, dass du diese Praxis auch wirklich kannst, diese Prüfung bestehen kannst. Und deswegen gibt es eigentlich kaum jemanden, der da durchfällt. Der, zum BZF kann, glaube ich, der Max ganz gut was sagen, weil der sich mit dem Thema BZF sehr auseinandersetzt. Und ja, Max, wie ist es da?
Ja, genau. Zwei Prüfungen hast du schon angesprochen, Theorie und Praxis. Stimme ich dir auf jeden Fall absolut zu. Durchfallquoten würde ich als gering einschätzen. BZF, Funksprechzeugnis, das ist natürlich auch noch ein Bestandteil der Ausbildung, der auch mit einer Prüfung abgelegt wird. Da sind die Durchfallquoten im Allgemeinen sehr durchwachsen tatsächlich. Da gibt es viele verschiedene Geschichten zu. Es steht und fällt da einfach so ein bisschen mit der Vorbereitung in dem Thema. Heißt, wer eine gute Vorbereitung genossen hat, der ist in der Regel auch davon nicht betroffen, dass er da durchfallen wird. Allerdings gibt es auch Programme, mit denen man sich wohl vorbereiten kann auf die ganze Geschichte. Ich habe mir das mal angeschaut. Ist ein bisschen schwieriger, sich damit wirklich solide vorzubereiten. Also ich würde da auf jeden Fall einen Kurs empfehlen. Und dann sind die Durchfallquoten, da kann ich jetzt tatsächlich nur für uns in der Flugschule sprechen, verschwindend gering. Das heißt, mir ist jetzt ein Fall bekannt, der durchgefallen ist, war eine blöde Geschichte, hat er sich ein bisschen vertan mit den Richtungen, die er da fliegen sollte. Aber ansonsten sind die hier bei uns in der Flugschule prinzipiell sehr, sehr gering.
Das ist sehr leicht anzuhören. Roland, kurze Frage vielleicht nochmal an dich. Wir fliegen, sprich, wir sind im Luftverkehr unterwegs. Das heißt, man muss eigentlich auch irgendwo eine Sicherheit haben von, ich weiß nicht, dem Flensburg, wie viele Punkte man hat, was so generell die Fahrtüchtigkeit angeht, auch im Straßenverkehr. Spielt das irgendeine Rolle? Das heißt, wenn ich jetzt hier der große Raudi war, in den letzten Jahren fleißig Punkte gesammelt habe auf meinem Führerschein, hat das irgendwelche Auswirkungen auf meine Flugtüchtigkeit oder auf meine Befugnis, ein PPL machen zu dürfen?
Ja, du hast die Frage auch schon ein bisschen selbst beantwortet. Es kommt immer darauf an, was du gemacht hast und natürlich der totale Punktestand. Erstmal generell bist du nicht verpflichtet, dich selbst anzuzeigen. Das heißt also, wenn du Punkte hast, 8 beispielsweise, das wäre dann der Verlust des Führerscheins, dann musst du das erstmal gar keinem mitteilen und auch nicht der Behörde mitteilen. Wir füllen einen Antrag aus und das Ergebnis kommt dann und das müssen wir einsenden. Ja, also und dann bewertet das die Behörde, wie sie damit umgeht. Wenn nicht Alkohol im Spiel war, das heißt also eine Straftat möglicherweise sogar bestanden hat, dann wird die Ausbildung verweigert. Das ist aber auch Ermessenssache der Behörde tatsächlich, wie sie damit umgeht. Wenn es zu schnell war, mein Gott, ja, ich glaube, also ich selber kann mich da auch nicht ausnehmen. Ich fahre auch immer ganz gerne mal zu schnell, habe auch mit Sicherheit Punkte. Meinen aktuellen Punktstand weiß ich nicht. Ich habe aber bestimmt welche. Das ist erstmal nicht so tragisch. Also einfach den Antrag ausfüllen und dann gucken, was kommt und schauen, wie die Behörde damit umgeht.
Okay, das heißt auch im Straßenverkehr immer sich an die Regeln halten, wenn man sich nicht den Flugschein nehmen lassen möchte.
Die übertragen das natürlich auch so ein bisschen. Ne? Sie sagen, genau, wenn du dich im Straßenverkehr nicht benehmen kannst, dann wirst du wahrscheinlich auch beim Fliegen Probleme haben, dich an Regeln zu halten. Ja? Also, ja. Wie der Roland sagt, so ein Geschwindigkeitsvergehen, das kann ja auch einfach mal passieren. Andere Dinge nimmt man dann einfach ganz bewusst in Kauf und insbesondere, wenn man dann andere dritte Personen gefährdet, dann ist das eher nicht möglich.
Es ist eine Charaktersache und da sollte man klar drüber nachdenken.
Ja, das macht in der Tat Sinn. Vielleicht kommen wir jetzt langsam so zum Schluss. Ich habe noch ein paar Fragen. Viele Leute haben sicherlich eine gewisse Ehrfurcht oder eine gewisse Angst vorm Fliegen. Ja, das macht auch Sinn, weil man kennt das Fliegen so ein bisschen aus der Verkehrsfliegerei. Man begibt so ein bisschen sein Leben in die Hände der Piloten, die da vorne drin sitzen. Viele Leute haben Flugangst. Viele Leute haben da einen riesen Respekt vor, berechtigterweise. Wie ist das eigentlich? Wie nehmt ihr vor allen Leuten, die sich eigentlich dafür interessieren, gleichzeitig aber eine zu große Angst davor haben? Wie bringt ihr die da über diese Hemmschwelle?
Ich sage immer, ich habe keine Flugangst, ich habe nur Angst abzustürzen.
Runter kommen wir tatsächlich alle, ja, mehr oder weniger.
Den Spruch kennt jeder.
Ja gut, verhältnismäßig zum Verkehr, wenn jemand sagt, Fliegen ist gefährlich, ja, ist erstmal ein Statement. dann frage ich auch meistens zurück, wie ist das mit dem Autofahren? Und das Risiko beim Autofahren verletzt zu werden, ist ungleich höher als beim Fliegen. Also das Fliegen ist eine sichere Sache. Es ist eine Sache von Training, es ist eine Sache von Kenntnissen, die man selber hat und auch irgendwo frisch halten muss im Umgang. Wenn der Motor ausfällt, stürzt man nicht gleich ab. Das ist also nicht tragisch. Es gibt Verfahren, die wir innerhalb der Ausbildung drillmäßig üben, wenn das mal passieren sollte, dass einfach auch wir noch sicher runterkommen. Das Fatale, was oft passiert, ist, das heißt, wenn Tote einhergehen, ist es oft der Fehler zwischen den Ohren, sagt man ja immer, mangelndes Training und mangelnde Kenntnis.
Das heißt, der Wolfgang, wollte ich gerade sagen, der hatte auch immer ein ganz schönes Beispiel für, das ist auch Fluglehrer bei uns, wenn Leute anfangs so ein bisschen nervös bei der ganzen Geschichte sind, sagt er, das ist völlig normal. Er sagt dann, dass wir Straßenteilnehmer, Verkehrsteilnehmer sind wir im Prinzip seit unserer Geburt, wenn wir im Auto sitzen. Das heißt, wir kennen das aus dem Kindersitz, irgendwann sitzen wir dann mal vorne. Irgendwann mit 17, 18 wechselt man dann nur noch den Sitzplatz und man ist aber definitiv schon in der Lage, eine normale Situation von einer nicht normalen Situation zu unterscheiden. Beim Flugzeug können wir das in der Regel nicht. Ja, jetzt bist du natürlich schon häufiger mitgeflogen und hast da schon so ein bisschen was mitbekommen. Aber jemand, der das jetzt noch nicht so häufig gemacht hat, der weiß gar nicht, was ist normal, wie viel Turbulenz ist normal, welche Geräusche sind normal. Und da gibt es ja auch Flugangstseminare, die mit den Probanden wirklich Geräusche im Flugzeug durchgehen, weil ein Flugzeug macht komische Geräusche. Ja? Mhm. Wenn man irgendwie an die Hydraulikpumpen von einem Airbus denkt, da denkt man, da sägt gerade irgendjemand was auseinander. Dabei wird einfach nur Hydraulikflüssigkeit von der einen Unit in die andere gepumpt. Ja? Und das weiß man nicht. Das ist einfach eine Materie, die für den meisten erstmal relativ fern ist und das lernt man dann in der Ausbildung Step by Step besser kennen und ja, solange der Fluglehrer entspannt ist, gibt es glaube ich erstmal keinen Grund zur Unruhe.
Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drauf eingehen, wenn wir gerade beim Thema sind. Alex, jeder hat Angst oder die meisten Leute haben Angst davor, wenn es wackelt im Flugzeug. Was ist eigentlich so ein Wackeln im Flugzeug?
Ja, es sind oftmals einfach nur Winde, die gerade über irgendwelche Berge drüber gehen oder auch einfach nur einfach ein ganz normaler Wind, der hier entlang kommt. Das ist ganz unterschiedlich. Das kannst Luftlöcher. Du so, das kann, ja, wenn immer als Luftlöcher bezeichnet. Nein, das ist ganz unterschiedlich. Kommt auch immer gerade auf die Wetterlage drauf an. Hast natürlich so irgendwelche Wetterphänomene wie ein Gewitter oder sowas, wo es dann richtig heftig zur Sache geht. Das sind dann so Sachen, wo wir uns natürlich auch sehr fernhalten, weil die Flieger das strukturell gar nicht abkönnen. Aber es gibt viele Sachen, warum die anfangen zu wackeln. Aber wir haben es festgestellt eigentlich, wir sind schon mit vielen Leuten geflogen und die waren immer überrascht, wie ruhig es auch sein kann in so einem kleinen Flugzeug. Weil jeder denkt sich eben so, bei so einem riesen Airliner, da ist es wegen der Masse relativ ruhig. Und angenehm, das geht aber durchaus auch bei den kleinen Flugzeugen so.
Verstanden. Also sind das klassische Wackeln, diese klassischen Turbulenzen, die man auch so kennt, eigentlich gar nicht so gefährlich?
Nee, überhaupt nicht.
Solange immer noch Luft zwischen dir und dem Flugzeug ist und dem Boden, ist alles gut.
Ist es eigentlich ein wetterabhängiges Phänomen, diese Turbulenzen? Die können ja eigentlich im Sommer wie im Winter auftreten, so wie ich das verstanden habe, oder?
Ja, natürlich. Das gibt ganz viele Arten von Turbulenzen. Wie der Alex schon eben gesagt hat, in der Nähe einer Gewitterwolke. Es gibt Windsysteme, es gibt Frontensysteme, orographische Winde, das heißt also, das sind Winde, die mit der Natur einhergehen, also mit der Bodenbeschaffenheit einhergehen. Es gibt Thermiken, also thermische Winde. Es ist so vielfältig, das kann man jetzt gar nicht spezifizieren, was jetzt gerade in dem Moment hier passiert ist. Also vollkommen unterschiedlich.
Jetzt sind wir schon beim Thema Wetter und Jahreszeiten. Max, gibt es eigentlich eine gute Jahreszeit, um mit so einer PPL anzufangen? Gibt es bessere, schlechtere Jahreszeiten, um den praktischen Teil davon zu absolvieren?
Nein.
Das erklärt sich nicht so ganz, ne? Weil jeder denkt sich irgendwie Frühling, Sommer, gutes Wetter, Tage sind lang,
absolut.
Blauer Himmel.
Absolut. Wir haben natürlich verschiedene Jahreszeiten. Im Sommer scheint häufiger die Sonne, jetzt im Winter, wenn wir jetzt gerade hier rausschauen und aufs Vorfeld blicken. Es schneit jetzt auch gerade, heute wird hier tatsächlich nicht geflogen. Ich persönlich halte es aber für sinnvoll, verschiedene Jahreszeiten mitzunehmen. Heißt, es ist absolut von Vorteil, wenn man einfach mal im Sommer geflogen ist und auch im Winter. In der Ausbildung selbst, in der theoretischen Ausbildung als auch in der praktischen Ausbildung wird man dann verstehen, warum. Die Flugzeuge fliegen nämlich tatsächlich anders. Heißt, im Sommer haben wir eine deutlich geringere Luftdichte, die Flugzeuge performen letztendlich etwas schlechter und im Winter, wo die Luft schön kühl ist und die Motoren schön kalte Luft bekommen, kommt da tatsächlich einfach mehr Leistung bei rum. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie lange soll die Ausbildung dauern. Das heißt, das kann man bei uns prinzipiell erstmal selbst entscheiden. Ich sage immer, das ist ein einfaches Rechenexempel. 45 Flugstunden, 52 Wochen hat das Jahr. Das läuft so in etwa auf ein Jahr raus. Wenn ich einmal die Woche fliegen gehe, gehe ich zweimal die Woche fliegen, kann man das Ganze schon halbieren auf 6 Monate.
Und reicht das? Reicht das, einmal die Woche fliegen zu gehen?
Prinzipiell ist es ein Jahr, ist kein schlechtes Ziel, würde ich sagen. Ich persönlich würde empfehlen, ich glaube optimal wären zweimal die Woche fliegen zu gehen. Das ist aber letztendlich jedem selbst überlassen. Das muss man schauen, man muss gucken, wie passt das in den Terminkalender rein. Und das entscheiden bei uns die Kunden. Das heißt, man guckt einfach, wie oft kann ich es schaffen, hierher zu kommen und Flugstunden zu absolvieren. Und so ergibt sich das dann letztendlich. Und da ist natürlich die Frage, fliege ich jetzt, das mache ich das Ganze in 6 Monaten oder in 12 Monaten. Bei 12 Monaten nehme ich alle Jahreszeiten mit. Bei 6 Monaten mache ich das Ganze vielleicht nicht, weil ich den Sommer auslasse beispielsweise.
Da springt mir noch eine, glaube ich, gute Frage in den Kopf. Wie macht ihr das eigentlich? Fangt ihr an mit der Theorie und dann kommt erst nach einem gewissen Teil der Theorie die praktische praktischen Stufen des PPL mit dazu oder läuft das parallel? Fliegt einer bei euch erstmal nur 45 Stunden und macht dann die Theorie? Wie läuft das bei euch ab?
Ja, das ist eine ziemlich einfache Frage, die relativ oft kommt. Das läuft parallel. Ja, also ein gutes Verständnis am Anfang wäre natürlich hilfreich, wenn man zum ersten Mal ins Flugzeug reingeht. Das heißt, die ZIP dauert ja per se ein bisschen länger, hatten wir ja das Thema schon.
Genau.
Und wir geben den Schülern quasi das Lehrmaterial, das ist nicht geregelt, das können wir machen, schon vorhin weg. Dann können die schon mal reingucken, bekommen den Auftrag, sich mit Instrumente zu beschäftigen. Weil das ist ja das Erste, was man findet im Flugzeug, sind die Instrumente. Dann wissen sie schon mal grundlegend, wo es darum geht. Und dann geht das praktische Fliegen auch schon los. Also wir müssen jetzt nicht warten, bis die Theorie durch ist. Ja? Um Gottes Willen, nein. Das soll schön parallel laufen. Allerdings haben wir eine kleine Auflage dabei. Wir müssen die Theorieprüfung abgeschlossen haben, wenn es zum ersten Mal solo, also du alleine über Land fliegst, dann brauchst du deine Theorieprüfung zwingend. Also wir staffeln das aber dann so, dass das ungefähr passt. Ja? Wir halten dich auch dran, dass du deine Theorie dann schon in einem Tempo durchziehst, damit es hier nicht zu Kollisionen kommt.
Wir bemühen uns da auf jeden Fall drum, dass das so ist, wie der Roland gerade gesagt hat. Wenn das eine Flugschule nicht tut, dann tut euch allen selbst den Gefallen, alle, die jetzt zuhören, lernt mit der Theorie. Ansonsten wird der Flugschein tatsächlich einfach teurer. Roland hat es gerade gesagt, irgendwann ist Schluss mit Fliegen. Beziehungsweise man kann natürlich fliegen gehen, aber man kommt in seinem Ausbildungssyllabus nicht weiter, wenn die Theorie nicht abgeschlossen ist. Und das ist sie nun mal erst mit der bestandenen Prüfung.
Ganz recht, ja. Für viele ist die Theorie immer so ein Riesenberg, wo sie nicht wissen, wie gehe ich da richtig ran. Die Schule weiß das. Fragt immer mal den Lehrer, was kann ich tun, um noch schneller voranzukommen. Oder wenn Fragen sind, einfach Fragen mitbringen. Wenn was nicht verstanden wurde, einfach mit uns sprechen. Das ist ganz wichtig. Nicht sich zu Hause einschließen und sagen, oh, ich verstehe das alles nicht. Hierher kommen zum Fliegen und sich nicht trauen. Man bezahlt doch für den Schein. Man bezahlt doch den Lehrer. Fragt die Leute.
Keine weiteren Fragen.
Süße, macht Sinn, gell?
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Max. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Roland, dass ihr da die zusätzlichen ergänzenden Fragen von meiner Seite nochmal beantwortet habt.
Sehr gerne. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in unseren Podcast zu kommen. Du bist einer der ersten Gäste, der hier teilnehmen darf.
Und das ehrt mich.
Du hast viele spannende Fragen mitgebracht. Wir hoffen, dass es den Zuhörern gefallen hat und wir hoffen auch, dass wir einige eurer Fragen beantworten konnten. Roland, du hast wie immer das letzte Wort.
Ja, was soll ich sagen? Da tauchen bestimmt noch ein paar mehr Fragen auf, die Leute dann wahrscheinlich mitbringen wollen. Wir sind immer hier, wir beantworten jede Frage. Es gibt auf jede Frage auch eine Antwort, eine vernünftige Antwort.
Machen wir einen Jingle zum Schluss, oder nicht?
Na klar, logischerweise. Ich muss mal drücken.